sollen beim Untervermieten strengere Regeln gelten und auf der anderen Seite die Kündigungsregeln beim Eigenbedarf gelockert werden. Pro und Contra zu den beiden Mietvorlagen vom 24. November. Das Abstimmungskonkret mit den beiden Nationalräten, Gregor Rutz von der SVP und Michael Döngi von den Grünen. 6 von 10 Schweizerinnen und Schweizer leben in einer Mietwohnung und sind von Anpassungen im Mietrecht direkt betroffen. Aktuell müssen eine zahlbare Mietwohnung suchen, bedeutet je nach Region und Gegend die Suche nach der berühmten Guffe im Heuhaufen. Eine Aufweichung vom Mieterschutz, ob marginal oder nicht, sorgt darum bei vielen Mieterinnen und Mietern für Verunsicherung. Zustande gekommen ist die Mietrechtsrevision aufgrund von 2 parlamentarischen Initiativen von bürgerlicher Seite. Und weil gegen die beiden Parlamentsentscheide von linker und gewerkschaftlicher Seite das Referendum ergriffen worden ist, entscheidet jetzt die Schweizer Stimmbevölkerung an den Urnen. Ja, Herr Döngi, vielleicht gerade am Anfang. Sie sagen also, es gibt gar keinen Handlungsbedarf beim Mietrecht. Die beiden Vorlagen drehen sich allein darum, können höhere Mieten zu generieren.
Wir haben bei der Untermiete ein eingespieltes System heute. Die Untermiete ist wichtig, weil es gibt Leute, die ihre Wohnung teilen wollen. Es gibt Studierenden-WGs. Es gibt Leute, die ins Ausland studieren wollen. Das kann man heute machen. Man muss heute bereits mitteilen im Vermieter, wenn man das macht. Das ist eingespielt. Neu tut man Formalismen einführen, dass man eine schriftliche Bewilligung braucht. Und wenn Sie in diesem Verfahren Fehler machen, dann sind Sie innerhalb von 30 Tagen in dieser Wohnung draussen. Das ist eine massive Verschärfung und das dient am Schluss dafür, dass die Leute schneller auf der Strasse sind und die Wohnungen nachher teurer vermietet werden. Wir haben bei den Neuvermietungen ein grosses Problem, dass die Mietzins sehr stark ansteigen und das müssen wir verhindern.
Gut, also wenn wir jetzt gerade bei diesen verschiedenen Punkten mal einen nach dem anderen anschauen, Herr Rutz, also die Untermiete, die gibt es schon, die ist schon geregelt, man muss gar nicht mehr regeln, das ist eine reine Formsache, die eigentlich zu einer Verschärfung führt am Schluss am Ende.
Nein, das ist es nicht. Also der Michael Döngi hat gut angefangen, aber nachher ist dann ein kleines Krüsimüsi rausgekommen am Schluss von seinem Votum. Was sicher richtig ist, ist, die Untermiete gibt es. Die ist geregelt. Das ist etwas, was wir auch wenden so lassen, oder? Das ist ganz wichtig, dass man das machen kann.
Aber sie langt aus Ihrer Sicht nicht.
Das bleibt absolut unverändert. Was man aber sieht heute ist, es gibt heute in dieser Welt, die halt vor 30, 40 Jahren noch ganz eine andere war, neue Erscheinungen wie Airbnb, Business Apartments und so weiter, wo sich dann eben Mieter ein Geschäftsmodell daraus machen, zu völlig überhöhten Mietzinsen, die Wohnung, die sie gemietet haben, weiter zu vermieten. Und die machen dann Profit einerseits auf Kosten des Vermieters, aber andererseits natürlich vor allem auch auf Kosten des Untermieters, der keine Ahnung hat, wie da eigentlich die Verhältnisse sind.
Also, und verstehe ich nur schnell. Also, Sie machen das jetzt quasi, weil sie auch den Mieter schützen
wollen? Ja, natürlich. Wir wollen Rechtssicherheit haben. Schauen Sie, ein Vermieter hat ja genauso wie ein Mieter ein Interesse daran, an klaren Verhältnissen, an fairen Spielregeln. Es müssen alle wissen, was gilt. Oder? Und dann, das sind gute Verträge, oder? Wenn man sich aufeinander verlassen kann. Jeder weiß, was gilt heute mit dieser Mündlichkeit. Das funktioniert in vielen Fällen. Da hat Michael Döngi schon recht, das haben wir ja diskutiert im Parlament. Oder? Es ist natürlich schön, wenn man einfach sagen kann, ist okay, ich bin Untermiete, sagt der Vermieter, ja, ist gut und so. Aber es gibt eben immer mehr Fälle, wo das nicht mehr stimmt. Und ich habe gerade gestern bin ich konfrontiert mit einem Fall, da hat sogar ein Untermieter, der hat sich dann als Hauptmieter ausgegeben und der hat dazu absurde Preise, wo er schon Untermieter ist, die Wohnung wieder weiter vermietet und das geht natürlich überhaupt nicht. Und neu ist ganz einfach. Man muss schriftlich sagen, ich will das untervermieten, gibt eine schriftliche Bewilligung, dann weiß jeder, um was es geht und der Untermieter ist auch geschützt.
Also, die Zeit ist eine andere als noch vor 40 Jahren. Die Auswüchse sind offenbar andere als auch noch vor 40 Jahren. Darum braucht es jetzt eine klare Regelung. Es braucht eine schriftliche Zustimmung vom Vermieter für die Untermiete. Warum ist jetzt das nicht eine Präzisierung und eine Verbesserung?
Wenn heute ein Mieter seine Wohnung auf Airbnb ausschreibt und das quasi kommerziell macht, dann braucht er selbstverständlich schon heute eine Einwilligung vom Vermieter. Und der Vermieter kann das jederzeit unterbinden. An dem ändert sich gar nichts. Und ich finde es hochinteressant, dass jetzt das Airbnb muss anheben für die Vorlage, weil wir haben als Mieterband in verschiedenen Städten dafür gesorgt, dass Airbnb geregelt wird. Zum Beispiel in Luzern haben wir eine Initiative gewonnen. Komischerweise war der Hauseigentümerverband gegen die Initiative. Er will nämlich nur die Mieter stärker kontrollieren, aber wenn es darum geht, um die Wohnungen, die die Eigentümer selber auf Airbnb stellt, dann interessiert es ihn überhaupt nicht. Und doch, das ist so. Und ich glaube, dort brauchen wir einfach eine gute Lösung, die für alle Airbnb reguliert. Weil das ist ein wichtiges Problem. Es werden die Wohnungen im Markt entzogen, das wollen wir auf keinen Fall. Aber das muss für alle gelten und es kann nicht sein, dass man sagt, ja, es gibt ein paar Fälle, wo ein Mieter das ausgeschrieben hat und die ganz grosse andere Masse schaut man nicht an, weil das, was gesagt wurde, ist Business Apartment. Entschuldigung, es gibt keinen Mieter, der seine Wohnung als Business Apartment vermieten kann. Das sind alles die Eigentümer selber, die das machen. Und darum ist das völlig vorgeschoben, wenn man mit diesem Argument kommt.
Also gleich noch kurz. Ich habe zwar gesagt, 60% der Schweizerinnen und Schweizer sind Mieter, aber es gibt auch natürlich den Rest, der unter Umständen Hauseigentümer, Wohnungseigentümer ist. Also die werden sich natürlich jetzt schon fragen, wenn sie ihnen zuhören. Ja, also es ist doch klar, dass ich mitreden will, was mit meiner Wohnung passiert,
wenn
ich
Ihnen
vermiete und Sie dann irgendetwas daraus machen.
Es ist vollkommen klar, dass man für so eine Sache eine Bewilligung braucht, dass man fragen kann. Aber das, was hier passiert, ist ein Formalismus, der übertrieben ist und vor allem auch gefährlich ist. Weil wenn Sie in diesem Verfahren einen Fehler machen, als Mieter, dann haben Sie unter Umständen in 30 Tagen Kündigung. Das ist absolut brutal. Das gibt es sonst nur, wenn ein Mieter seine Miete nicht zahlt. Und da tut man es bei Formfehlern bei der Untermiete neu einführen.
Also 30 Tage, weil ich vergesse Ihnen, oder weil ich die Frist nicht einhalte, rühren Sie mich nachher zu der Wohnung
raus. Nein, das stimmt nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Weil, wenn der Mieter die Formalitäten nicht einhält, muss ihn ja der Vermieter darauf aufmerksam machen. Wenn der Vermieter nichts sagt und mündlich sein Okay gibt, dann wird das natürlich dann vor der Schlichtungsstelle ein Thema werden, oder? Dass er ja auch nicht darauf aufmerksam gemacht hat. Also das stimmt überhaupt nicht. Da geht es wirklich um Fälle, die betrügen wollen. Um Leute, die das hinter dem Rücken machen vom Vermieter, die Profit rausschlagen. Und dort ist jetzt klargestellt, das darf man nicht. Und das ist ein Kündigungsgrund, weil das ist nicht in der Ordnung. Ist schon heute nicht in der Ordnung. Aber heute mit dieser Mündlichkeit ist das Problem auch für den Mieter.
Sagen Sie oder? Schnell, Mündlichkeit. Also was gilt heute? Wenn ich jetzt heute meine Wohnung untervermieten will, muss ich was machen?
Fragen. Aber das kann man auch per Telefon machen und das Okay haben vom Vermieter.
Und neu
soll man eben das schriftlich haben, weil ja, wie du auch als Mieter, oder? Plötzlich bist du in der Situation, dass nachher ein Vermieter sagt, das geht nicht mit der Untermiete. Und dann sagt der Mieter, ja, aber sie haben ja gesagt, es ist okay. Und wie will man es beweisen, wenn man es nicht schriftlich hat? Also, es nützt wirklich beiden. Und es nützt vor allem auch den Untermieter und auch den Nachbarn. Das ist eben auch noch mal etwas, was man immer wieder vergisst. Oder? Es gibt auch noch Nachbarn, die Mieter sind. Und gerade bei dem Airbnb, da muss ich nachher dann etwas zu dieser Luzerner Initiative sagen, oder? Meine, es gibt zwei Sachen. Das eine ist, wenn es der Eigentümer macht, das andere ist, wenn es der Mieter macht.
Also ein Eigentümer mit Nachbar eigentlich egal. Also ein
Eigentümer
von einer
Liegenschaft darf natürlich selber entscheiden, was er macht. Oder? Was ihr wollt machen, ist, ich will das Eigentum einschränken. Ich will den Leuten Vorschriften machen, wie sie und an wen sie die Wohnungen sollen vermieten. Das geht nicht. Das ist ein Eingriff ins Eigentum. Also wenn ein Vermieter seine Wohnung am Herr A oder am Herr B vermieten, ob er das langfristig oder kurzfristig macht, das muss man ihm überlassen, weil er ist Eigentümer. Bei der Untermiete ist es ein bisschen etwas anderes, oder? Und vor allem will man dort eben Klarheit schaffen, dass das nicht hinter dem Rücken des Vermieters passieren kann. Und wenn Sie in einer Wohnung sind, wo einfach einer von diesen fünf Mietpartien Airbnb macht, auf eigene Faust, weil er da viel Geld verdient, oder kann man sehr viel Geld damit verdienen, und Sie haben jeden Abend andere Leute nebendurch, oder? Das ist eine Frage vom Lärm, es ist eine Frage vom Dreck, es ist eine Frage vielleicht auch von der Sicherheit, wie der Hausschlüssel immer wieder in anderen Händen ist. Das sind schon Fragen, die sich stellen.
Das können Sie ja heute schon regeln. Das ist völlig klar, dass das nicht möglich ist, dass man einfach das irgendwie klar, das anbietet. Das wird ja auch auffallen, wenn das passiert. Es gibt eine Reklamation, ist überhaupt kein Problem. Ich war gestern an einer Parteiversammlung und da hat jemand gesagt, sie täte ein Stockwerkeigentum verwalten. Und sie wollen, dass das angenommen werde, damit Airbnb eingeschränkt werden. Da musste ich dieser Frau sagen, sie, das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Bei Ihnen, beim Stockwerkeigentum, eine Wohnung via Airbnb vermietet wird, ist es der Eigentümer, der es macht. Es gibt die gleichen Geläufe, die genau gleichen Probleme wie in einer Mietwohnung. Das muss man doch gesamthaft anschauen.
Aber Eigentümer wie Mieter,
oder? Aber wir haben eine Stockwerkeigentümerversammlung, das ist ja das Kollegium, und die müssen zusammen Sachen abmachen. Und dann kann man natürlich abmachen, dass man das nicht will, oder? so Sachen.
Ich finde einfach, mit dieser Airbnb-Diskussion kommt man auf eine Nebenschiene, die mit dem Thema nichts zu tun hat, weil es heute schon geregelt ist.
Es ist ein Beispiel.
Und wir haben ganz andere Probleme in dieser Vorlage, weil es geht nicht nur ein bisschen darum, dass man jetzt etwas ein bisschen klarstellt, sondern es hat in dieser Vorlage klare, sachliche Verschärfungen. Wir haben zum Beispiel bis jetzt im Gesetz einen abschließenden Katalog, wenn ein Vermieter kann eine Untermiete verbieten kann. Und neu hat man das berühmte Wort «insbesondere» eingefügt. Das lässt Tür und Tor offen, wenn ein Vermieter eine Untermiete untersagen kann. Das ist überhaupt nichts von Rechtssicherheit. Also, weil das
nicht dann bis jetzt nicht sowieso? Das haben Sie doch vorher gerade schon gesagt. Ich muss, wenn ich jetzt etwas machen mit meiner Wohnung untervermieten, muss ich den Vermieter schon heute fragen. Dann kann er schon heute Nein sagen.
Der Vermieter kann bei gewissen Gründen Nein sagen.
Bei gewissen Gründen. Okay.
Gewisse Gründe, die sind im Gesetz aufgezählt. Neu sind die Gründe nicht mehr abschließend aufgezählt, sondern es hat ein schönes Wörtchen «insbesondere» drin, wo einfach offen lässt, welche alle anderen Gründe auch noch möglich sind. Und das ist ein Stück weit halt Willkür, wo dann der Mieter nicht weiss, ob dann die Untermiete
also
bewilligt
die Gründe,
wird oder nicht.
Die Gründe, die wir jetzt haben, also das Wörtchen, bleiben wir bei dem Wörtchen «insbesondere», also die Gründe, die wir jetzt schon haben, die sind für euch zu wenig umfassend. Ihr werdet sie weiter haben.
Nein, also die Untermiete, das Recht zur Untermiete bleibt. Die Grundannahme bleibt, dass man von einem Einverständnis ausgeht, wenn es nicht missbräuchlich ist. Oder? Das darf es natürlich nicht sein. Und dann gibt es gewisse Gründe, die man aufzählt. Das Wort insbesondere kommt 100 Mal vor im Obligationenrecht.
Und ist es neu eingeführt?
Sondern dass da,
es ist neu drin.
Das hängt damit zusammen, dass das Gericht könnte den spezifischen Fall nachher auslegen, wie es ausgeht. Das führt alles zusammen, nicht zu einer Kündigung. Wir reden jetzt da darüber, ob Untermiete erlaubt ist oder nicht. Ob der Vermieter Ja sagt oder Nein. Oder? Also das mit der Kündigung und dem Rausschmeissen, das ist Märchen. Also das stimmt überhaupt
nein,
nicht.
Nein, jetzt sind wir auf einem anderen Punkt. Das einzige, oder Grün,
einzige,
wieso der Vermieter
das einzige, was neu ist, ist, dass man sagt, wenn jemand sich quasi nicht daran hält und nicht schriftlich ein Einverständnis einholt. Und das hat nichts damit zu tun, wenn man das mündlich abmacht und der Vermieter nachher auch das mündlich abmacht, sondern da geht es darum, um Leute, die betrügen wollen, die das hinter dem Rücken vom Vermieter machen wollen. Das ist nachher neu wirklich ein fixer Kündigungsgrund. Und das ist auch richtig so, weil das ist nicht in der Ordnung, wenn jemand den Vermieter über den Tisch zieht.
Also das heisst aber gleich, da wird man noch zuerst gemahnt und dann kommt es zur Kündigung oder es kommt direkt zur Kündigung?
Nein, sie werden gemahnt, aber vielleicht sind sie gerade 30 Tage in der Ferie, können so Fälle, wo man den Brief nicht abgeholt hat.
Also
nein, die gibt es natürlich.
Ja, gut,
selbstverständlich, das sind knappe Fristen, wo sie müssen
zeigen.
Ja, das zeige ich gerne. Das ist ein brutales
also das,
Beispiel.
Was ich vorhin gebracht habe, ist auch eins, der Ausnahmefall, wo's dann könnte betreffen.
Ja, aber es gibt also schon noch viel. Also ich bin letztes Jahr eine Mitarbeiterin von uns, hat eine Wohnung entdeckt per Zufall auf Homegate, wo dann viel teurer weitervermietet worden ist, als sie es vermietet hat. Und das sind dann schon Fälle, wo man ein bisschen staunet und das entdeckt
sie
man per...
Gefühl, sie finden die Fälle nachher schneller, das, wenn sie... Also wenn jemand will beschissen will, haben sie das Gefühl, der füllt jetzt brav das Formular aus und lässt sich auf das ein. Also ich glaube, das ist doch einfach eine Illusion, dass man meint, mit dieser Formalität könnte man genau die beschissen, kann man dann bestrafen und die 99%, die es richtig machen.
Nein, aber die Spielregeln sind schon geklärt. Und heute ist es, und das muss ich dann auch mal sagen, auch zugunsten des Mieters, es gibt Rechtssicherheit, wenn man etwas Schriftliches hat. Oder? Weil wenn man nichts Schriftliches hat, kann man nichts beweisen. Und das kommt auch dem Mieter zu gut. Und es kommt vor allem auch dem Untermieter zu gut, dass der Bescheid weiss.
Weil das darf man nie vergessen. Ganz anderes
es
einführen.
Gibt auch Mieter, die Untermieter
ja.
über den Tisch ziehen.
Nein, aber ich meine, natürlich gibt es gibt überall irgendwie schwarze Schafe. Und das
absolut.
Müssen wir nicht diskutieren, das ist klar. Nur wenn man immer mit dem Untermieter argumentiert, dann müssen wir ja dafür sorgen, dass Transparenz gegenüber dem Untermieter herum ist. Das haben wir geschafft mit der Formularpflicht. Der Untermieter, dem muss man nämlich, wenn er neu kommt, auch sagen, wie teuer die Wohnung ist. Also das Gleiche wie beim Mieter. Und dann müssen wir ja ihm gegenüber Transparenz schaffen und nicht zwischen Mieter und Vermieter. Von dem kommt ja der Untermieter gar nicht mit.
Nein, aber das ist natürlich faktisch so, wenn du das mündlich kannst abmachen zwischen Mieter und Vermieter, kommt auch der Untermieter nicht mit über. Und wenn man nachher die Schriftlichkeit hat, dann ist es klar. Dann weiss der Untermieter auch, es liegt ein Vertrag vor.
Kommt auch der Vertrag über.
Und er kann natürlich, und dann kann er fragen. Und dann ist Klarheit, oder?
Der andere Punkt, wir haben es vorher gehabt, es gibt mehr Gründe oder und ein bisschen ausdehntere Möglichkeiten für den Vermieter auch zum Nein sagen zu einer Untermiete. Aber es sind dann noch maximal zeitliche Beschränkung von maximal 2 Jahren.
Nein,
warum?
Nein, das ist nur. das ist auch wieder, das ist eine Kann-Vorschrift, oder? Man geht vom Grundeinverständnis aus vom Vermieter, aber es ist neu, wenn die Untermiete über 2 Jahre soll betragen, kann der Vermieter nein sagen, muss aber nicht. Er kann sagen, nein, das ist für mich okay, oder? Ich will das gerne sehr langfristig. Nein, heute kann er nicht nein sagen bei über 2 Jahren. Und das ist natürlich auch wieder eine Frage von der Rechtssicherheit.
Oder? Also kann jederzeit einen Vertrag künden, wenn, oder? Wenn ist ein Vertrag, den man künden kann? Anstatt, also auch natürlich, nach einem Jahr.
Natürlich, aber es geht ja jetzt darum, wenn man eine Untermiete längerfristig will. Und der durchschnittliche Vermieter, sage ich, die Leute, die ich vertrete im Hauseigentümerverband, also nicht grosse institutionelle, der normale Vermieter will langfristige Mietverhältnisse. Oder? Weil es gibt nichts mühsamer, als neue Mieter zu suchen. Und darum
die müssen Sie jetzt gerade im Moment nicht suchen, die stehen Ihnen Schlangen vor der Tür, oder? Also nicht, ist ja, es nicht, je nachdem.
Wechsel ist gleich immer etwas mühsames, oder? Also aber jetzt wieder zurück zu diesen 2 Jahren, oder? Wenn man jetzt wette, dann kann man problemlos sagen, selbstverständlich, eine WG mit Studenten, das, die studieren länger als 2 Jahre, das ist alles in der Ordnung. Aber vielleicht hat man ja zum Beispiel eine Sanierung in Aussicht, man weiss, man muss energetisch sanieren, irgendetwas machen mit der Liegenschaft. Und dann macht es ja Sinn, dass man sagt, nein, schaut, mehr als 2 Jahre geht nicht, weil dann ist das und das. Oder? Und das ist auch eine Sicherheit wieder für den Mieter und den Untermieter, dass sie das wissen.
Das könnten Sie schon heute machen, oder? Das könnten Sie schon heute machen,
wenn ich
Ihnen anrufe und sage, ich will mein Untervermieten, ja, dann könnten Sie mir sagen, wir tun dann in 2 Jahren sanieren, es geht nicht länger.
Es ist kein Grund, um eine Untermiete zu verweigern. Oder? Und neu kann man sagen, nein, mehr als 2 Jahre geht es nicht. Aber wir sind uns einig, es sind punktuelle Anpassungen. Ich wundere mich, dass überhaupt ein Referendum ergriffen worden ist gegen das. Ich habe mich sogar schon gewundert, dass man einen Vorstoß einreichen muss, für so eine kleine Änderung im Obligationenrecht.
Es sind inhaltliche Änderungen.
Sonst hättet ihr das ja nicht gemacht.
Ja, wir möchten nicht so gerne ein Referendum. Wir haben übrigens auch gegen 2 Vorlagen vom Hauseigentümerverband kein Referendum gemacht, weil wir gesagt haben, das sind jetzt wirklich administrative Vereinfachungen für Vermieter, das haben wir durchlaufen. Wir machen nicht gegen alles Referendum, weil es gibt uns auch Arbeit. Da geht es aber um 2 Jahre. Das ist eben ein wichtiger Punkt, weil wenn Sie die 2 Jahre drin haben, dann haben Sie einfach immer das Damoklesschwert, dass Sie nach 2 Jahren die WG zum Beispiel nicht mehr weiterführen können. Oder ich kenne Leute, die haben,
aber nur, wenn es befristet
die haben
ist, oder?
10 oder 20 Jahre lang ein Zimmer in ihrer Wohnung vermietet, weil sie sonst die Wohnung nicht haben können zahlen können. Oder vielleicht nicht haben wollen, in vier Zimmern wohnen. Ja, die haben sich das so finanziert. Das und wenn sie immer nach 2 Jahren nicht wissen, kann ich jetzt das noch weitermachen, dann ist das für die Leute eine Einschränkung, wo sie dann halt vielleicht auch am Schluss die Wohnung müssen verlassen.
Aber so ist es nicht. Man kann das ja unbefristet zulassen. Das ist jetzt nur der Fall, wo du sagst, ja, wenn ein Vermieter sagt, nein, mehr als 2 Jahre will ich nicht. In dem Fall,
aber das ist doch ein neuer Hebel für die Vermieter, das einzuschränken.
Aber was ist jetzt mit dieser WG?
Was ist denn für ein Interesse dahinter?
Dass ich weiss, wenn ich die Wohnung weiter vermieten zu einem höheren Preis, dann tue ich den Hebel umstellen und sage, ja, jetzt ist Schluss mit dieser WG.
Ich begreife eben das Weltbild nicht. Also ein Vermieter hat doch nicht zum obersten Ziel, dass er nach 2 Jahren möglichst Leute rausknallt, Mieten auftut, wieder rein, nach 2 Jahren wieder raus, Mieter. Also so funktioniert doch das nicht. Also das entspricht doch überhaupt nicht der Realität.
Also ich sehe, wie viele Kündigungen wir zum Beispiel bei Sanierungen haben, die du jetzt angesprochen hast.
Ja, warum muss man sanieren?
Dann haben wir nachher in der Stadt Zürich extrem viele Kündigungen wegen dem.
Aber
und die anderen Gebiete nicht.
Und das ist klar, wegen den neuen Auflagen, wegen den Vorschriften, wie man neue Heizungen muss
in Grenken oder Toggenburg saniert man Häuser im bewohnten Zustand. In der Stadt Zürich lustigerweise nicht. Also lustig, weil man dort einfach weiss, es sind die gleichen Wohnungen. Aber in Zürich, wenn ich künde, kann ich nachher für 1'000 Franken mehr die Wohnung neu vermieten. Das ist der Mechanismus.
Also, ja, mehr Geld, weil höhere Mieter wegen Mieterwechsel. Aber ich will gleich noch mal zurückkommen auf die WG-Geschichte. Weil das ist etwas, das auch medial immer wieder kommt und ein bisschen für Verunsicherung sorgt. Also, wenn jemand, ich sage jetzt gerade in der universitären Nähe, in St. Gallen, Zürich, Wohnungen hat, wo halt wirklich ein grosser Wechsel ist, weil halt die Leute nicht immer da sind, muss der damit rechnen, dass er eigentlich sein System von der Untermiete nach 2 Jahren kann verlieren kann und heute hat er es einigermaßen auf sicher.
Nein, es ändert wirklich nur punktuell etwas. Und wenn jetzt ein Vermieter will, nach 2 Jahren, und das muss er aber dann eben am Anfang sagen, oder etwas anderes machen, dann kann er das befristen. Das ist so. Und heute läuft es einfach nachher über eine normale Kündigung
raus.
Oder? Aber faktisch ändert nichts.
Also, ich weiss nicht genau, warum eine Frist eingeführt wird ins Gesetz. Wir haben eine Debatte im Parlament. Und nachher kommt man und sagt, faktisch ändert sich nichts. Das verstehe ich nicht. Ich meine, da gibt es eine Absicht dahinter, dass man sagt, man will das einschränken, man will nicht mehr, dass zu lange untervermietet wird. Und das heisst, für WGs ist ein Problem, dass man die nach einer gewissen Zeit vielleicht einfach nicht mehr weiterführen kann und immer mit dieser Unsicherheit muss leben, dass man nach 2 Jahren wieder die Bewilligung braucht. Vielleicht passiert dann noch ein Formfehler und dann ist es eh passiert.
Gut, aber dann haben wir ja jetzt gehört, also dann fliegt man nicht einfach so zu der Wohnung aus. Oder? Also, das haben Sie jetzt gesagt. Also, das
ist eine Mahnung und noch 30 Tage. Sie müssen sich vorstellen,
in der Stadt Zürich
30 Tage Kündigungsfrist, was das heisst für die Leute.
Ja, dann wird es schwierig. Dann suchen wir eben Kuffe im Heuhaufen. Ich möchte noch schnell einen anderen Aspekt.
Die meisten Leute, die ich kenne, sind in der Regel nicht 30 Tage in der Ferien. Und wenn jetzt einer wirklich nicht rauskommt, dann kann er am Mieterverband anrufen und dann helfen dir diesen Leuten.
Es ist außerordentliche Kündigungen, dass man noch etwas machen kann. Gut. Sehr schwierig.
Ja gut, aber wenn ein Grund vorliegt, natürlich, dass irgendetwas missachtet worden ist, dann geht es natürlich nicht. Oder? Aber wenn sich der Vermieter bemüht hat um Korrektheit, dann wird man den Fall können lösen. Auf jeden Fall.
Gut, ich will noch einen Aspekt reinbringen, bevor wir zum zweiten Teil gehen. Nämlich, wir reden jetzt hier immer von Wohnungen. Also das Ganze betrifft ja auch Geschäftsräumlichkeiten. Und dort haben wir ja mit der Untermiete, je nachdem, ist das auch so eine Geschichte. Also gerade bei kleinen Unternehmen. Wie arg ist denn die Problematik dort? Oder wie angespannt ist die Situation dann dort, Herr Düngi?
Es gibt viele KMU, die auf Untermiete angewiesen sind. Zum Beispiel auch in Gemeinschaftspraxen. Das läuft viel über Untermiete. Und dort ist es sehr wichtig, dass man das heutige System aufrechterhalten kann. Es gibt zum Teil auch Leute, die in der Untermiete investieren in die Gebäude, in den Ausbau. Und von dem her ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Untermiete so behalten kann, wie wir sie heute haben.
Also, das ist natürlich je nachdem eine Schwierigkeit, das stimmt natürlich, wenn man in Ausbau investiert und eine gewisse Zeit damit rechnet, dass man das amortisieren kann. Wenn man dann nach 2 Jahren wieder raus muss, dann rechnet sich es dann nicht. Es gibt eine gewisse Unsicherheit beim Gewerbe.
Ja, aber so ist es ja nicht gerade. Also, und der Untermieter ist in der Regel auch nicht der, der investiert. Oder? Aber Mietverträge für Geschäftsräumlichkeiten sind in der Regel auch anders. Oder gibt es auch viel befristet und so weiter. Dann macht man das auch ab mit den Investitionen etc. Und was man da nicht vergessen darf, oder? Gerade in dem Fall ist natürlich eine klare Regelung auch wichtig. Weil es gibt auch im Geschäftsbereich natürlich Untermiete, wo der Mieter dann der Untermieter über den Tisch zieht und zu viel Geld verlangt. Oder? Also, gerade so in den Kleinunternehmen oder ich sage jetzt im Kosmetik-Coiffeur-Bereich passiert das ja noch viel, dass man da noch jemanden reinnimmt. Und die Leute zahlen dann teilweise auch sehr viel oder, im Vergleich zu der Miete.
Und die würden dann bei einer Annahme weniger zahlen?
Mit der Schriftlichkeit hat man natürlich dann klare Verhältnisse. Oder? Weil dann muss ja der Mieter dem Vermieter sagen, für wie viel das es weiter vermietet.
Aber Angebot und Nachfrage bleibt. Wenn sie dann einen finden, der den teuren Preis zahlt, dann haben sie gleich.
Nein, man muss es ja dann mit dem Vermieter abmachen als Mieter. Oder? Und dann muss Einverständnis geben und es darf nicht missbräuchlich sein. Und wie es schriftlich ist, hat man eben auch die Übersicht, dass es dann korrekt ist. Aber dass die Untermiete muss bleiben, auch im Geschäftsbereich, das ist so. Da hat Michael Tönig absolut recht. Und das bleibt auch, oder? Wenn wir auch nichts ändern.
Darf ich noch einfach eins zu dem über den Tisch ziehen? Ich finde es so schön, dass Sie sich so stark für die Untermieterinnen und Untermieter einsetzen.
Ja, für die Mieter? Das finde ich eine tolle Sache.
Aber Sie kommen jetzt und reden relativ viel über Missbrauch bei der Untermiete. Aber ich meine, die grossen Geschichten, die sind in der Miete selber. Also, dort haben wir überrissene Renditen häufig. Dort gibt es auch keine Kontrolle.
Nein, aber
ich sage einfach, man geht jetzt auf einen Teil los, der heute gut funktioniert, wo es vielleicht ein paar gibt, die probieren, etwas aufzuschlagen, das heute schon geregelt ist. Und das ganz Grosse, wo man nicht darüber redet, ist, dass wir im Mietwohnungsbereich viel übertriebene Renditen haben, zu hohe Mieten. Und sich dort der Hef mit Händen und Füßen dagegen wird, dass wir mehr transparent sind. Dort müssen wir doch ansetzen, statt dass wir jetzt in diesem Unterteil diskutieren.
Und es gibt dort und da natürlich Fälle, die nicht korrekt sind. Völlig einverstanden, das kann man auch nicht vermeiden. Oder? Man kann nur so gute Regeln haben, es gibt immer Leute, die sich nicht daran halten wollen. Aber wir versuchen jetzt in diesem Bereich da Klarheit und faire Regeln zu schaffen, zu verbessern, was wir haben.
Also
und in anderen Bereichen müssen wir ein anderes Mal diskutieren.
Gerade auch, wo Sie ansprechen, sind aber, ja jetzt noch weiter in der Pipeline. Aber jetzt bleiben wir bei denen, wo wir hier abstimmen müssen und gehen zum Eigenbedarf. Heute braucht es für eine Kündigung einen dringenden Eigenbedarf, neu soll bei, so heisst das, objektive Beurteilung, einen bedeutenden und aktuellen Langen. Was bringt jetzt das?
Es geht darum, um den Fall, wenn jemand eine Liegenschaft kauft oder eine Liegenschaft hat, ob das jetzt ein Geschäftsbetrieb ist oder ob das jemand privat ist, dass der, wenn er die Liegenschaft hat oder wenn sie neu gekauft hat, der wird sie vielleicht dann irgendwann einmal nutzen. Oder? Das war ja vielleicht der Zweck von dem Kauf, dass man sich ein Haus oder eine Wohnung gekauft hat. Und als Neuerwerber tritt man ja quasi das Mietverhältnis ein. Also der Mietvertrag bleibt ja bestehen, oder? Vom alten Mieter, das ist ja logisch. Aber irgendwann kommt der Fall. Und heute muss man einen dringenden Eigenbedarf nachweisen. Das heisst, erstens mal Eigenbedarf. Also es geht nur, dass man dem Mieter dann kündigt, wenn man selber die Liegenschaft braucht, in die Wohnung rein will oder in das Geschäftslokal, selber oder einem Verwandten oder einem Verschwägerten. Also, es geht nur um die Familie. Also, es ist nicht so, dass man da einfach Leute rausknallen und jemand anderen rein tun kann, nur wenn man selber eben Eigenbedarf
anmelden kann. Das ist so, wie es heute ist.
Das bleibt. Und dann ändert das Wort dringend zu aktuell und wichtig. Oder? Und der Unterschied ist natürlich, der dringend, das ist immer ein Notfall. Also das ist eine extrem hohe Hürde. Und aktuell und wichtig zeigt einfach, es liegt ein wichtiger Grund vor, dass der Eigentümer von dieser Liegenschaft selber die Liegenschaft braucht und will nutzen. Also auch das ist eine punktuelle Änderung. Der Mieterschutz bleibt bestehen, die Fristen bleiben bestehen, die Abläufe bleiben bestehen. Es bleibt alles, außer die Wörter ändert, weil man einfach gefunden hat in der Rechtsprechung, das Wort dringend. Es kann nicht sein, dass wenn man etwas erwirbt, wenn man Eigentümer ist, dass dann muss ein Notfall quasi vorliegen, dass man überhaupt rein kann und das Eigentum kann nutzen kann.
Herr Döngi, wenn wir jetzt wieder aus Sicht von diesen nicht 60% Mieterinnen und Mieter schauen, dann werden die sich natürlich fragen, was haben sie dagegen, dass Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer schneller und einfacher in die eigene Wohnung oder ins eigene Haus können wohnen?
Eigenbedarf ist heute schon möglich. Das hat Herr Rutz gesagt, oder? Ich weiß gar nicht, ob wir Tutsis sind hier in diesem Raum. Das hat Gregor gesagt. Entschuldigung. Okay. Das ist auch richtig so. Da hat der Mieterbund das auch nie bestritten. Heute gibt es aber, vor allem wenn es um die Erstreckung geht, eine Abwägung. Es gibt eine Abwägung, wer heute in dieser Wohnung drin ist. Das kann zum Beispiel eine Familie sein mit 3 Kindern. Die gehen ins Quartierschulhaus dort. Es kann eine ältere Frau sein, die auf die Wohnung noch angewiesen ist, weil sie, wenn sie raus muss, ins Pflegeheim muss. Und dann tut man das gegeneinander auch abwägen. Man schaut, was sind die, wie dringend ist jetzt das wirklich? Wie wichtig ist es für die Familie, dass sie noch eine Erstreckung bekommt, von vielleicht halt nicht nur 3 Monaten, sondern vielleicht von 6 oder von einem Jahr. Und im Parlament hat man ganz klar gesagt, man will die Verfahren verkürzen. Man hat gesagt, es kann doch nicht sein, wenn ich eine Wohnung kaufe, dass ich monatelang warten muss, bis ich rein kann. Und das ist einfach eine komische Vorstellung, weil auch in dieser Wohnung schon jemand wohnt, der auch ein Bedürfnis hat. Und ich glaube, in diesem Bereich geht die Revision total in die falsche Richtung. Und man muss sich einfach bewusst sein, der dringende Eigenbedarf, das ist wie eine Turbokündigung. Sie können sowieso künden wegen Eigenbedarf, dann müssen Sie sich einfach an normale Fristen halten.
Aber Ruth hat es gerade gesagt, an der Fristen ändert sich nichts.
Nein, das stimmt nicht. Also sie müssen sich, wenn sie aus Eigenbedarf können, müssen sie sich an die normalen Fristen halten, die im Mietvertrag zum Beispiel gestrippt sind. Wenn die Person, die zur Miete ist, vor der Schlichtungsstelle gewonnen hat, bei einem Verfahren, dann hat sie zum Beispiel 3 Jahre Kündigungsschutz. Das ist so gewollt. Mit dem dringenden Eigenbedarf können sie das aushebeln. Sie können auch in diesen 3 Jahren dieser Person künden. Und darum soll man das nur mit Vorsicht machen. Jetzt mit diesen 2 Wörtern sagt man, man sollte irgendwie Rechtssicherheit schaffen. Ich weiss nicht, wo die Rechtssicherheit ist, wenn man ein Wort oder 2 neue austauscht. Aber die Absicht dahinter ist klar. Man will, dass die Leute schneller draußen sind in diesen Fällen.
Also, das heisst, die Frist für die Kündigung bleibt. Aber wenn jetzt jemand gewonnen hat und eine Fristenstreckung bekommen hat, hat man bis anhin nur bei dringendem Nachweis von Eigenbedarf können gleich künden in dieser Frist. Und jetzt kann man es, auch wenn es kein Notfall ist. Oder soll man es können unter gewissen Bedingungen, auch wenn es kein Notfall ist. Oder? Das stimmt.
Wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Oder? Und wir reden hier nicht von Fristen von ein paar Monaten, sondern wir reden hier von möglichen Erstreckungsbegehren auf 4 bis 6 Jahre.
Ja, aber einfach, dass die gibt es ja im normalen Leben nicht.
Und der Fall wird auch künftig natürlich beurteilt werden.
Wer entscheidet das?
Und
das
Gericht. Also wenn man so weit geht. Oder? Und die müssen natürlich dann auch abwägen, genauso wie es Michael Döngi gesagt hat. Oder? Wo ist jetzt liegt ein Grund vor? Oder? Jetzt nicht liegt ein dringender Grund vor, sondern liegt ein wichtiger und den aktuellen Grund vor, welcher Grund ist wichtiger.
Und die Abwägung funktioniert immer noch.
In der Geschichte immer, oder? Es ist eine Familie drin, dann müssen die raus, das ist tragisch. Natürlich, es ist immer tragisch, wenn einem gekündigt wird und man etwas Neues muss suchen. Das ist so, oder? Vor allem, wenn es schwierig ist, etwas Neues zu finden. Aber es kann auch sein, dass es eine Familie ist mit einem behinderten Kind, das sich eine Wohnung gekauft hat und die Wohnung dringend bräuchte. Und drin wohnt ein reiches Ehepaar, ein Jungs,
ja, wo gut eine andere Wohnung. Das ist ja das, was ich sagen will.
Das bleibt alles. Oder? Aber was gestärkt wird, ist natürlich der Schutz des Privateigentums. Und das ist halt schon auch ein Faktor. Oder? Selbstverständlich müssen die Interessen immer abgewogen sein und es muss der Mieterschutz bestehen, aber es muss eben auch der Schutz des Privateigentums bestehen, weil man darf nicht vergessen, es braucht Investoren in dem Land. Und das sind Leute, die natürlich ihr Privateigentum, Mittel einsetzen, das kann gebaut werden. Und so entstehen Wohnungen. Und wenn niemand mehr baut, entstehen keine Wohnungen mehr.
Das ist jetzt ein anderes Gleis. Hat jetzt mit dieser Vorlage weiss Gott
es nichts zu tun. Es geht immer um die gleiche Frage. Es geht um die Frage der Rechtssicherheit. Und es geht darum, dass eben das Privateigentum geschützt sein muss. Und wenn jemand eine Wohnung kauft oder ein Häuschen kauft und er kann nicht rein, dann muss man sich fragen, was heisst denn das überhaupt noch, Privateigentum
zu haben. Aber jetzt haben wir es ja gehört. Also, es geht darum, dass die Leute schneller draußen sind bei Eigenbedarf. Punkt. Und das bestreitet mir. Das ist eine gefährliche Entwicklung, weil wir auch in der Beratung immer wieder Fälle haben, wo der Eigenbedarf vorgeschoben ist. Und darum muss man sehr vorsichtig sein.
Ja, jetzt tun Sie uns das erklären. Das ist, ich wollte gerade auf diesen Punkt ansprechen. Der Vorwurf besteht ja, also, dass dann eben nicht der Vermieter, ein Familienmitglied, in die Wohnung zieht oder die Geschäftsräumlichkeiten nutzt, sondern dass man das einfach gemacht hat, weil man dann wären wir wieder beim Mieterwechsel, oder? Und dann kann man wieder eine neue, höhere Miete verlangen beim nächsten.
Aber das geht nicht. Das ist wieder rechtlich, das ist heute schon wieder rechtlich.
Das ist sehr schwierig zu kontrollieren, weil meistens merken sie es ja erst, wenn sie draußen sind, weil dann ist die Wohnung wieder neu ausgeschrieben und sie finden die auf einer Vermietungsplattform. Sie haben die Kündigung.
Nein, müssen ja nicht ausgeschrieben sein, wenn Eigenbedarf.
Nein, aber das sind die Fälle, die bei uns in die Beratung kommen. Oder? Die Leute, die kommen und sagen, jetzt ist mir gekündigt worden, ich habe das akzeptiert. Und jetzt hat mir ein Kollege gesagt, du, ich habe deine Wohnung auf Homegate ausgeschrieben gesehen.
Aber ist das jetzt wieder der Einzelfall? Es sind
sicher nicht Tausende von Fällen pro Jahr, aber es sind Dutzende, die bei uns, bei den grossen Sektionen, in die Beratung kommen. Also es ist etwas, das regelmässig vorkommt und das Problem ist, das uns angetragen wird.
Also sind alle Fälle, das, was wir vorhin diskutiert haben und das jetzt. Oder die Änderungen eben sind punktuelle Änderungen, das betrifft wenig Fälle, wirklich wenig Fälle. Aber Michael Töngi hat recht, dort, wo das vorkommt, ist es nicht in der Ordnung. Das ist widerrechtlich, das geht nicht.
Ja, aber da kann man nichts mehr machen, da ist man draussen.
Wir können natürlich. Das ist wirklich ärgerlich, ja. Und das kann so Fälle geben und das ärgert mich auch. Das geht überhaupt nicht, oder?
Mit dieser Vorlage wird das noch weiter gefördert, weil man einfach sagt, man hat heute einen klaren Begriff mit dem Dringlich, wo man sagt, mit dem will man das auch schützen, dass man wirklich nur in gewissen Fällen den Eigenbedarf anwendet.
Der Eigenbedarf ist ja der Punkt, in den Fällen, wo du gesagt hast, dass der Eigenbedarf nicht stattgefunden hat, oder? Sondern es wären andere Leute drin da. Das ist der Punkt, oder?
Und
das
bleibt. Was sagen Sie zu der Angst der Mieterinnen und Mieter? Vielleicht, im Vergleich jetzt, oder? Wenn Sie haben gesagt, es braucht Leute, Investoren, die bauen, damit es auch neue Wohnungen gibt. Die meisten haben Liegenschaftenverwaltungen. Das ist ein unpersönliches Verhältnis, als wenn der Vermieter noch in der Wohnung im eigenen Block wohnt und man kennt einander und kennt die Situation. Also, dass man jetzt einfach das Gefühl hat, muss ich Angst haben, dass ich jederzeit aus meiner Wohnung fliegen kann, weil der kann sagen, ich brauche sie jetzt.
Es muss niemand Angst haben, weil das Mietrecht in der Schweiz ist gut.
Aber Sie verstehen, dass das im Raum steht?
Ja, natürlich verstehe ich es. Natürlich. Aber ich sage, es muss niemand Angst haben. Wir haben ein gutes Mietrecht, wir haben faire Bedingungen. Die meisten Vermieter sind auch anständige Menschen. Oder? Es ist mir klar, dass mit grossen Institutionellen ist es eine andere Situation als bei den Leuten, die ich vertrete, vom Hauseigentümerverband her. Aber denen ist es ein Anliegen, dass sie faire Regeln haben und langfristige Mietverhältnisse. Und man kann sich wehren in der Schweiz. Darum ist es auch gut, gibt es den Mieterverband, oder? Auch wenn wir nicht immer gleicher Meinung
sind.
Aber am Schluss müssen die Interessen beide zum Tragen kommen. Und ihr müsst umgekehrt auch sehen, wenn das Privateigentum nicht geschützt ist, dann gibt es keine Wohnungen mehr. Das kann der Staat nicht machen.
Fakt ist, dass wir in der Schweiz einen schwachen Kündigungsschutz haben, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht. Man kann eigentlich immer künden in den Leuten. Es gibt einfach gewisse missbräuchliche Kündigungen. Das ist wie umgekehrt. Es braucht nicht einen Grund, dass man kündigen kann, sondern es gibt gewisse Gründe, die verboten sind. Also von dem her ist das sehr liberal in der Schweiz. Und mit diesen zwei Vorlagen tut man jetzt den Kündigungsschutz noch weiter schwächen. Nein. Und das grosse Problem ist ja einfach, dass noch andere Vorlagen kommen. Oder man sagt jetzt, ja, das ist nicht so schlimm, das ist nur etwas Kleines, aber es kommt ein Stück nach dem anderen durchs Parlament, wo man das Mietrecht verschlechtert. Und da dagegen wehren wir uns.
Also, es tönt jetzt schon, ich komme gerade, es tönt jetzt aber schon ein bisschen so, dass Sie sagen, die beiden Vorlagen gehen eigentlich schon auf das, oder zielen auf das darauf ab, dass die Vermieterinnen und Vermieter sich auf Kosten der Mieter bereichern wollen. Also, auf das zielt, also das läuft sich raus. Wenn ich jetzt also so bisschen, oder stimmt das jetzt, habe ich Sie falsch verstanden?
Wir haben heute das Problem, dass wir überhöhte Renditen haben an sehr vielen Orten. Wir haben eine Kostenmiete, die nicht kontrolliert wird, oder nur dort, wo der Mieter an die Schlichtungsstelle gelangt. Das passiert zu wenig. Wir müssten das viel besser kontrollieren. Und mit diesen zwei Vorlagen schafft man jetzt nochmal zwei Löcher, die es Kunden einfach einfacher macht. Das wollen wir nicht. Wenn schon, müssen wir den Kündigungsschutz und das Mietrecht endlich stärken in diesem Land. Wir haben genug Probleme in diesem Bereich und sicher nicht so abbauen, wie das Parlament das vorgesehen hat.
Gut, jetzt, Sie haben vorher gesagt, es gibt natürlich schon schlechte Vermieter, aber das Gros ist es nicht. Fakt ist aber schon, dass natürlich ein Mieterwechsel, wenn Sie jetzt sagen, das ist nicht attraktiv, ist natürlich finanziell momentan schon attraktiv, weil dann können Sie mit der Miete auf. Und wenn jemand 20 Jahre drin ist, dann sind Sie eigentlich ein bisschen darauf angewiesen, auf den Referenzzinssatz, wie der sich bewegt, damit Sie gross Mieten verändern.
Also ich glaube, wir müssen einfach immer bei der Realität bleiben. Und was ich nicht mag, sind die Räubergeschichten, die bösen Vermieter und die armen Mieter, und dass man das so gegeneinander also ausspielt.
Das wird nicht gemacht, sagen Sie.
Das stimmt so einfach nicht. Oder? Und wenn man es über alles anschaut, wo man sagen, wir haben tatsächlich sehr hohe Mieten im Grossraum Zürich. Oder? Wir reden jetzt über den Grossraum Zürich. Im Berner Oberland ist es anders und im Thurgau ist es auch noch mal anders. Das sind andere Welten. Und, ja schon, aber also, das ist natürlich auch ein Anspruch, den die Leute heute haben, oder? Sie wollen immer möglichst zentral wohnen, dann kommt das Restaurant um 9 Uhr zu, dass sie keinen Lärm haben und so weiter, aber Anbindungen, ÖV vor der Tür,
etc.
Die Ansprüche werden immer grösser.
Wir
haben hohe Mieten, wir haben aber auch sehr hohe Löhne in Zürich. Oder? Das Ganze hat vor allem zu tun mit Angebot und Nachfrage. Wir haben eine wahnsinnige Zuwanderung, eine riesige Nachfrage und kommen nicht nach mit dem Angebot. Und warum kommen wir nicht nach wegen dem Angebot? Wegen den Auflagen, oder? Und das ist natürlich auch etwas.
Nein,
und das ist dann wieder an Michael Tönge seine Seite.
Das mit der Auflagen,
die Baubewilligung, die heute viel länger dauern. Dann haben wir in der Stadt Zürich eine Situation, dass 3/4 des Siedlungsraums irgendwie unter Schutz stehen. Also man kann gar nicht bauen und verdichten, wenn man auch würde.
Das
wollen,
sind jetzt einfach
oder?
Eure Schauern, Merlin.
Das sind Fakten.
Wir haben in der Schweiz
und da müssen wir eben auch schauen. Und dann können wir einen Raum schaffen, der zahlbar ist. Oder? Ja. Aber das ist das, was man machen muss. Da muss man ein investitionsfreundliches Klima haben. Und wenn man immer findet, der Staat soll es machen, dann haben wir Situationen wie in Zürich, Wohnraumfonds 400 Millionen, die Stadt kauft zu völlig überteuerten Preisen Liegenschaften zusammen und ist selber der Preistreiber.
Also,
und das kann sie auch nicht
sein. Also, es wird auf ganz vielen Plattformen und Ebenen immer wieder beklagt, dass die Verfahren unheimlich lang gehen, das Bauen durch das teurer wird. Das ist jetzt nicht irgendwie etwas Neues, das ist auch nicht etwas, das nur in Zürich vorkommt, sondern das wird eigentlich Land auf Land ab beklagt.
Wir haben seit 15 Jahren oder 20, ich bin schon länger in der Politik dabei, was das Baugesetz angeht, keine Verschärfungen mehr gehabt. Wir haben gewisse Änderungen gehabt, selbstverständlich. Wir haben gewisse Standards nachgeführt, aber sonst hat sich grosso modo nichts verändert. Dass die Bewilligungen länger gehen, hat vielleicht auch damit zu tun, dass gewisse Gemeinden ein bisschen mehr Personal müssen einstellen in diesem Bereich. Ich könnte Verfahren auch zu lang gehen.
Oder das Gegenteil. Das ist ein anderes Thema.
Aber es hat sich dort nichts verändert, was Vorgaben angeht. Es ist einfach so, dass die Investoren den investieren, wenn es grosses Geld lockt. Und sonst gehen sie halt wieder in den Aktienmärkte. Und was auch noch ist, wir haben jetzt von Angebot und Nachfrage gesprochen, wir haben eigentlich eine Kostenmiete postuliert und nicht eine Marktmiete. Und in einer Stadt wie Zürich haben sie seit 1945, ausser glaube ich, 3 oder 4 Jahre in den 90er Jahren, immer eine Leerstandsquote von unter 0,5%. Also sie haben immer mehr Nachfrage als Angebot. Und von dem her braucht es ein gutes Mietrecht, also, das die Leute dort schützt.
Wir können die Diskussion über das Baugesetz und über die Auflagen des Bauen da an dieser Stelle nicht mehr weiterführen. Ich will eine Schlussfrage stellen. Wir kehren das Ganze um, Michael Tönge. Wenn Sie ein Argument der Befürworter gelten lassen müssten, welches wäre das?
Ja, wenn man die Vorlage anders gestaltet hat, hat man können Rechtssicherheit schaffen, aber leider hat man dort noch so viel reingepackt, dass es eben am Schluss nicht bei dem Blub ist.
Gut, und welchen Punkt von den Gegnerinnen und Gegnern können Sie sagen, mal, der hat etwas?
Ich will faire Regeln, auch für die Mieter, aber das genau beinhaltet die Vorlagen und das hat der Mieterverband nicht begriffen.
Gut, also am 24. November wissen wir mehr. Michael Töngi, Gregor Rutz, ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung. Stärkung der Vermieterrechte zulasten des Mieterschutz. Pro und Contra zu den beiden Mietvorlagen vom 24. November. Diskutiert haben die beiden Nationalräte, Gregor Rutz von der SVP und Michael Töngi von den Grünen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.